Weltfunk.
So, schönen Abend, alle zusammen. Wir sind hier wieder in unserer politischen Sendung Weltfunk in Free FM 102,6 MHz. Heute hier im Mischpult ich, Alejandro und
Matthias, grüß euch, guten Abend.
Und wir sind wieder nicht alleine heute, Matze.
Oh nein, wir haben einen Gast uns eingeladen zu unserer Sendung mit dem Thema Todesstrafe.
Todesstrafe, ganz genau.
Eigentlich ein sehr bedrückendes Thema. Es wird allerdings bald einen Aktionstag geben, Aktionen auch in Ulm dazu. Wir haben jemanden da von Amnesty International. Wer sitzt uns gegenüber? Hallo erstmal.
Hallo, grüß euch.
Britta, schön, dass du da bist, um über dieses Thema mit uns zu sprechen. Britta von Amnesty International, von der Ortsgruppe Ulm, Ulm-Neu-Ulm. Wunderbar. Wir werden uns eine Stunde lang über das Thema Todesstrafe unterhalten. Was soll das denn überhaupt? Gibt es das hier noch? Gibt es das woanders noch? Wie ist so die Häufigkeit, die Verbreitung? Was sind so die, ich sag mal, auch die Auswirkungen auf uns? Und was wird hier in Ulm demnächst stattfinden zu diesem Thema?
Ja, also ganz aktuell sind wir jetzt hier, weil wir auch Werbung machen wollen für einen Aktionstag. Es gibt den Aktionstag Cities for Life, Städte für das Leben, Städte gegen die Todesstrafe, der weltweit am 30. November begangen wird. Jetzt die Frage, warum am 30. November? In dem Jahr hat 1786 als allererster Staat damals die Toskana die Todesstrafe abgeschafft. So ganz offiziell in ihren Rechtsvorlagen. Und zu diesem Anlass gibt es seit 2002 diesen Aktionstag. Der funktioniert folgendermaßen, dass alle Städte, die sich da bereit erklärt haben, an dem teilzunehmen, in dieser Nacht ein Gebäude beleuchten. Und gleichzeitig versuchen natürlich viele Gruppen, die sich dagegen engagieren, gegen die Todesstrafe, um diesen Tag herum Aktionen anzubieten, Informationen bereitzustellen und das Thema natürlich auch inhaltlich zu begleiten, damit es nicht zu bloßer Symbolpolitik wird.
Okay, das war, du hast gesagt, die Toskana war die erste Stadt?
Das war weltweit der erste Staat, ja.
Die erste Stadt, die die Todesstrafe aboliert hat. Das ist auch wie eine Stadt, ne? Aber eine kleine, das ist nicht ein Land, ne?
Das ist eine Region in Italien, aber damals war das vermutlich noch eine eigenständige Stadt.
War
eine
Stadt, ja, ganz genau. Wow, das war in wann?
Wir reden von 1786. Wow, also waren die Staaten ja noch so ein bisschen anders
verteilt. Ja, ganz genau. Okay, jetzt habe ich verstanden. Ja, sorry. Okay, wow, das war ziemlich.
Also diesen Aktionstag gibt es ja, wie gesagt, erst seit 2002. Der wurde von einer christlichen Gemeinschaft ins Leben gerufen, von St. Egidio. Und der hat sich seitdem eben sehr verbreitet. Wie gesagt, weltweit gibt es den in so etwa 90 Ländern mittlerweile. Allein in Deutschland sind es an die 300 Städte, die beteiligt sind. Und es wird, wie gesagt, dann eben flankiert von vielen Aktionen von Menschenrechtsorganisationen. Nicht zwangsläufig nur von Amnesty, wobei es natürlich für uns ein prädestiniertes Thema ist und viele Amnesty-Gruppen versuchen, den deutschlandweit und weltweit aufzugreifen. Aber er ist eben nicht unsere ureigene Erfindung. So.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, welches Gebäude in Ulm da angestrahlt werden wird. Ich habe so eine Vermutung.
Die Kindlesbergbrücke wird's.
Die Kindlesbergbrücke wird's. Ich habe mich falsch vermutet.
Was hast du gedacht?
Hier gibt es ein relativ großes Gebäude in Ulm, so mittendrin, ein relativ hoher Kirchturm.
Ah, okay.
Aber der wird vermutlich auch so schon angestrahlt, aus touristischen Zwecken. Kann natürlich auch sein. Das heißt aber, Ulm als Stadt hat sich aktiv dazu entschlossen, Teil dieser Gruppe der Cities for Life zu werden. Sehe ich das richtig?
Genau. Also wir haben als Amnesty-Gruppe hier vor Ort die Fraktionen angesprochen. Das war bereits im Juli. Ja, so quasi kurz nach der Schwöreinführung der Leute, haben das angefragt. Und dann kam natürlich auch erstmal die Sommerpause. Wir haben dann erstmal auch eine Weile keine abschließende Antwort gehabt. Aber dann haben wir eben erfahren, ja, okay, Ulm nimmt teil. Und seitdem sind wir auch so ein bisschen mit der Stadt im Kontakt. Also unsere Veranstaltungen haben wir jetzt quasi alleine geplant, aber wir haben jetzt in den letzten Tagen eine Pressemeldung auch mit einer städtischen Mitarbeiterin abgestimmt und so und haben da eben auch ein bisschen diese Begleitung und Unterstützung an dieser Stelle. Und hoffen natürlich, dass zu unseren beiden Veranstaltungen, die wir flankierend zu diesem Aktionstag machen werden, dann eben auch viele Leute kommen auf diesem Weg.
Vielleicht direkt zu Anfang die Frage, was wird denn passieren an Veranstaltungen? Was wird, jetzt hätte ich fast gesagt, geboten sein oder worum wird es gehen und wann wird es darum gehen?
Ja, es wird ja schon geboten. Genau, also am 28. November, am Donnerstag, sind wir um 19 Uhr im Obscura-Kino in Ulm, da beim Roxy, und haben dort die Möglichkeit, einen Film zu zeigen, und zwar den Film Sieben Winter in Teheran. Der kam im Februar raus, ein preisgekrönter Film, in dem die wahre Geschichte einer jungen Frau aus dem Iran erzählt wird, die mit 19 zum Tod verurteilt wurde und nach 7 Jahren, daher der Titel Sieben Winter, dann auch leider hingerichtet wurde. Die Hinrichtung fand 2014 statt. Und ihre Mutter hat ein Buch über sie geschrieben und gemeinsam eben mit einer Produktionsfirma und einer Filmemacherin diesen Film dann entwickelt und wir können den an dem Abend zeigen. Sind dann auch selbst vor Ort mit unseren Leuten von der Ortsgruppe, haben Informationsmaterial dabei, haben auch Unterschriftsmöglichkeiten, sage ich mal, dabei. Da gibt es eben Aktionsbriefe und Petitionen und können rund um den Film auch noch einiges an Informationen mitliefern. Genau, das ist die eine Veranstaltung. Wie gesagt, am 28. November. Am 30. November, also am eigentlichen Aktionstag selbst, an einem Samstag praktischerweise, sind wir abends in Neu-Ulm drüben im Haus der Nachhaltigkeit und werden dort einen Abend haben, in dem so eine Mischung aus Lesung, Gespräch und Vortrag stattfindet. Da geht es inhaltlich um Mumia Abu-Jamal. Das mag manchen vielleicht was sagen, dieser Name, aus den 80er Jahren noch. Ein Journalist, der in den USA seit 81 im Gefängnis sitzt und circa 20 Jahre davon auch in der Todeszelle verbracht hat. Mittlerweile ist er inhaftiert, aber nicht mehr in der Todeszelle. Und er ist das Thema des Abends.
Das heißt, Sieben Winter in Teheran, die Hauptstadt des Iran, mit Diskussionsveranstaltung über einen Inhaftierten in den USA. Ulm ist jetzt Teil dieser Cities for Life geworden. In Deutschland gibt es die Todesstrafe nicht mehr. Ich würde mal meinen, es ist für eine Stadt wie Ulm relativ leicht, Teil der Cities for Life zu werden. Ich würde auch vermuten, Teheran wird nicht Teil dieser Cities for Life werden oder würde es wahrscheinlich relativ schwer haben, wenn eine Stadt im Iran, in einem Staat, wo die Todesstrafe noch gilt, Teil dieser Bewegung werden würde. Das führt uns auch ein Stück weit zu der Frage, wo gilt denn die Todesstrafe eigentlich noch? Beziehungsweise, also wenn sie in Deutschland nicht mehr gilt, wo muss ich hingehen, um ein schweres Verbrechen zu begehen, damit ich zum Tode verurteilt würde?
Wo musst du hingehen? Ja, besser gehst du da ja gar nicht hin, Matthias. Ich habe jetzt Zahlen, die teilweise noch aus dem Jahr 2023 sind. In diesem Jahr wurde die Todesstrafe mindestens so weit, wie es aktenkundig darzustellen ist, in 52 Ländern der Welt angewandt. Man muss natürlich auch immer von der Dunkelziffer ausgehen, aber wir können jetzt nicht mit den Dunkelziffern effektiv arbeiten, sozusagen. Wir müssen ja mit den Zahlen arbeiten, die wir haben. Ja, wie gesagt, es waren 52 Staaten in 2023 und dokumentiert sind 2428 Fälle von der Todesstrafe.
Und das ist ziemlich viele, weil ich hatte so in meinem Kopf USA, China, Iran Singapur, aber das war's. Aber 52.
Und es gibt eine gewisse Dunkelziffer natürlich auch noch, wahrscheinlich bei der Anzahl der Verurteilten, beziehungsweise die Anzahl der Verurteilten entspricht wahrscheinlich auch nicht der Anzahl der Hingerichteten. Ich schätze, auch bei der Anzahl der Hingerichteten wird es eine Dunkelziffer geben. Vor dem Hintergrund ist es natürlich schon eine enorme Zahl. Nichtsdestotrotz, es wird jetzt auch aufgrund der aktuellen Ereignisse mit der Person, mit der deutsch-iranischen Person, die im Iran hingerichtet wurde, wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, da hat man das Gefühl, das wird oft als ein Problem, ich nenne es jetzt mal Problem gesehen, das weit weg von uns stattfindet. Ist es denn so, dass das alles so weit weg ist?
Das beantworte ich gleich. Ich muss aber vielleicht gerade kurz was korrigieren, weil ich nicht weiß, ob ich mich versprochen habe mit verhängt und vollstreckt. Tatsächlich. Also eventuelle Korrektur. Es wurden Hinrichtungen in 16 Staaten ausgeführt. Es wurden Todesurteile verhängt in 52 Staaten. Das ist ja nun schon ein ziemlicher Unterschied von den Zahlen her. Von daher will ich dazu ja auch ganz korrekt sein, weil ich nicht weiß, ob ich mich gerade versprochen habe. Genau. Und deshalb schiebe ich jetzt gerade nochmal die Information hinterher. Wir wissen aktenkundig von 1153 Hinrichtungen, wobei tatsächlich die Vermutung in China ist, dass sie in die Tausende gehen. Es gibt ein paar Länder, in denen das einfach sehr, sehr schlecht belegbar ist, das als Staats- und Geheimnis gilt und von daher sehr wenig nach außen dringt. Da kann man nur mit traurigen hohen Summen aus mehr verlässlichen Quellen Vermutungen anstellen, kann es aber nicht wirklich belegen. Genau. So, Matthias, aber jetzt mal zu deiner Frage. Die war, wie weit das...
Ja, weil zumindest ich habe ja dann zeitweise auch das Gefühl gehabt, ja, das ist weit weg. Ich fahre in den Urlaub in die nähere Umgebung, ich werde damit nichts zu tun haben. Das ist so das bisschen das Gefühl, das man hat als privilegierter Mitteleuropäer, sage ich mal. Aber ist es denn wirklich so weit weg? Also muss ich so weit wegfahren, um im Zweifel, wenn ich ein schweres Verbrechen begehe, zum Tode verurteilt zu werden?
Nee, musst du tatsächlich nicht. Mal ganz bildlich gesprochen, du musst nur zwei Länder weiterfahren. In Weißrussland gibt es tatsächlich noch die Todesstrafe. Auch immer eine interessante Frage, wenn man zum Beispiel vor Schülerinnen und Schülern steht und dann die Frage aufkommt, gibt es sie noch in Europa? Gut, wenn man das jetzt als Staatenbund Europäische Union betrachtet, dann kann ich das mit Nein beantworten. Aber wenn man es auf der geografischen Ebene anguckt, ist es tatsächlich ein Ja. Und das löst dann natürlich schon Erstaunen aus. In Weißrussland ist vom letzten Jahr keine Hinrichtung dokumentiert. 2022 gab es dort eine und es gibt auch ein Todesurteil, das dieses Jahr verhängt wurde.
Das heißt tatsächlich auch in Europa und ich muss nicht in den Nahen Osten schauen oder nach Nordamerika oder nach Ostasien, um Todesurteile zu finden und in dem Fall sogar auch Vollstreckungen der Todesstrafe. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Musikpause und schauen dann, dass wir uns danach so ein bisschen um das Thema kümmern. Ja, was soll das Ganze eigentlich? Also warum wird die Todesstrafe überhaupt verhängt? Was verspricht man sich davon? Ist es sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Was sind da nicht die Argumente dafür, die es ja auch zu geben scheint? Und was sind die Argumente gegen die Todesstrafe? All das besprechen wir gleich nach einer kleinen Musikpause. Bis nachher.
Weltfunk.
So, wir sind hier zurück in unsere politische Sendung. Weltfunk in Free FM. 102,6 MHz, heute mit Rita von Amnesty International und wir sprechen heute über die Todesstrafe. Ja.
Und wir fragten uns eben, warum ist denn Amnesty bei uns zu Gast, beziehungsweise warum ist Amnesty so eine prädestinierte Organisation, wenn es um dieses Thema geht, aus Expertensicht?
Amnesty International orientiert sich ja an der Leitlinie sozusagen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Und die sagt ganz klar, erster Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und darin und auch in vielen anderen Artikeln findet sich eben ein Recht auf Unversehrtheit, das ja mit der Todesstrafe absolut nicht mehr in Einklang zu bringen ist. Natürlich ist die Todesstrafe auch ein politisches Mittel, um unliebsame Menschen in die Schranken zu weisen und auszuschalten. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber ganz grundsätzlich auf der Basis der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dies einfach mit der Todesstrafe überhaupt nicht in Einklang zu bringen.
Wenn das den Menschenrechten ja eigentlich so fundamental widerspricht, was ist denn dann das Argument, die Todesstrafe denn trotzdem noch beizubehalten? Und ich nehme mal an, da gibt es verschiedene Argumente, aber was sind diese Argumente?
Und ja, Magone, es gibt, und bestimmt, es gibt Argumente, weil, als du gesagt hast, Rita, es gibt Todesstrafe immer noch in 52 Ländern, ne? So, ich meine, was sind die Argumente dafür?
Was sind die Argumente? Ach, das gibt eine ganze Menge. Ganz im Vordergrund steht natürlich manchmal die Argumentation, man müsse die Gesellschaft vor Straftätern schützen. Und die größte Effektivität ist natürlich, wenn dieser Straftäter nicht mehr lebt. Diese Argumentation ist aber überhaupt nicht haltbar. Man kann zum einen nicht behaupten, eine Person, die einmal eine schwere Straftat begangen hat, begeht diese wieder. Schutz vor diesen Menschen kann man auch nicht, soll ich sagen, natürlich kann man sagen, man erreicht sie, wenn einer tot ist, kann er nicht mehr töten. Aber die Sache kann genauso gut nach hinten losgehen. Es gibt die Argumentation dagegen, dass man zum Beispiel sagt, wenn jemand weiß, ich habe jetzt ein Verbrechen begangen, für das ich jetzt wahrscheinlich zum Tode verurteilt werde, dann töte ich unter Umständen noch mehr Menschen, um das zu vertuschen oder um eine gelingende Flucht zu haben oder wie auch immer. Das heißt, es kann sogar eben auch Gewalt noch fördern. Ganz wichtiges Argument. Aber was eben auch überhaupt nicht haltbar ist, ist die Argumentation von Schutz. Ich meine, man kann Leute auch einsperren und somit die Gesellschaft schützen. Und von daher ist diese Argumentation schon mal ziemlich unlogisch. Ein ganz großes Problem ist natürlich auch, dass man unschuldige Menschen hinrichten kann. Mhm. Kein Justizapparat der ganzen Welt kann von sich behaupten, unfehlbar zu sein. Und wo sollte diese Unfehlbarkeit anfangen? Also ich meine, Menschen sind nicht unfehlbar, Indizien können falsch sein, Richter oder Richterinnen können nicht unabhängig sein in ihren Urteilen. Es gibt ganz viele Fehlerquellen dafür und ich meine, logischerweise, die Todesstrafe ist reversibel, wenn sie einmal...
Ja, ganz genau. Ne? Man kann das nicht mal zurück... Meine.
Wie will man sowas wieder gut machen? Ja,
ja, ganz genau. Wenn eine unschuldige Person zum Beispiel getötet wird, eingerichtet wird, ne? Das ist schon heftig.
Und das ist auch kein Schreckgespenst, das nicht in der Realität schon vorgekommen wäre. Das muss man ganz klar sagen. Es gab Fälle von Menschen, wo nach der Hinrichtung die Unschuld bewiesen werden konnte. Es ist also kein Argument, das nicht irgendwie auch greifen könnte, ne?
Also es gibt auch andere Argumente, das ist Schrecken, ne? Wenn man eine Todesstrafe einführt, dann die Leute werden Angst haben und dann werden keine so Kriminalität, sondern diese Akten oder diese Straftaten machen.
Wenn man jetzt bedenkt, dass viele Menschen, wenn sie eine schwere Straftat begehen, setze ich jetzt mal mit Tötung eines Menschen gleich oder mehrerer Menschen, dann ist es ja oft so, dass diese Menschen in einer emotionalen Ausnahmesituation sind. Sie sind vielleicht völlig verblendet, sie sind vielleicht nicht im Vollbesitz ihrer mentalen Kräfte in dem Augenblick oder so. Nicht immer natürlich. Es gibt natürlich auch den kaltblütig geplanten Mord. Aber wie will ich jemanden abschrecken, der in dem Augenblick gar nicht zurechnungsfähig ist? Mhm. Also ja. Das würde ja zugrunde legen, dass jede Tat geplant ist und einem ganz kühlen Kalkül sozusagen unterliegt.
Ja, ganz genau. Normalerweise diese Straftaten passieren, wenn man die Leute, also gesagt hat, nicht in ihre Vernunft sind. Ne?
Außerdem sprechen auch die Zahlen dagegen. Also alle Untersuchungen diesbezüglich haben ergeben, dass jetzt Staaten mit Todesstrafe deshalb keine sinkende Kriminalitätsrate haben. Im Gegenteil eigentlich. Es gibt die Theorie, die vielfach beobachtet wird, dass sozusagen eine Gesellschaft, die durch sowas wie Todesstrafe in gewisser Weise auch brutaler wird, stärkeren Zugang eben auch zu Gewalttaten hat, zu Kriminalität und Verbrechen. Ich meine, das beobachtet man ja auch in Kriegszeiten in Ländern, dass eine Gewaltgesellschaft im gewissen Sinne brutalisiert wird irgendwie, und die Todesstrafe macht es nicht besser, die macht es eigentlich schlimmer. Ja. Das heißt, diese Zahl als das, also dieses Argument ist als Abschreckung zu verwenden und somit die Leute von Taten abzuhalten, funktioniert überhaupt nicht.
Und ich glaube, dass als USA, es gibt Daten, wo sie vergleichen die Kriminalitätsquote von Bundesländern, wo es ist immer noch legal, die Todesstrafe, wie zum Beispiel Florida und Texas, und mit anderen Ländern, wo die Todesstrafe nicht mehr legal ist, zum Beispiel New York oder Kalifornien, und dann eigentlich die Städte, die Bundesländer, wo es Todesstrafe gibt, haben höhere Kriminalität, ne? So, oder diese ganz krasse, schreckliche Straftaten.
Jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, wir haben hier viele Verbrechen, also brauchen wir die Todesstrafe. Also das sozusagen andersrum zu sehen. Wer weiß, wie die Kausalität da ist, das will ich damit sagen. Aber die Korrelation gibt es natürlich durchaus. Gibt auch weitere Argumente für die Todesstrafe. Also ich hatte jetzt auch schon gehört, wenn, ich nehme mal nochmal das Beispiel Massenmord wegen mir, ein Massenmörder soll umgebracht werden, für die Angehörigen der Opfer. Was ist davon zu halten?
Gerade diese Argumentation ist eigentlich extrem schwierig, weil Menschen, die behaupten, man würde im Sinne der Angehörigen handeln, tun dies oft nicht. Also ich finde es eigentlich immer so doppelt perfide. Da benutzt das Berichtssystem sozusagen noch Angehörige, die teilweise sogar wirklich deutlich sagen, nicht in meinem Namen. Ich will das nicht. Auch wenn ich unendlich leide, auch wenn ich ein ganz mir nahestehenden Menschen verloren habe, wird diese Todesstrafe nicht in meinem Sinne ausgeführt. Von daher, das eben so pauschal zu sagen, man muss die Todesstrafe vollstrecken jetzt an Mörderinnen oder Mördern, weil sie jemanden umgebracht haben und man die Angehörigen damit sozusagen in Anführungszeichen entschädigen möchte. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Das stimmt einfach nicht. Es stimmt bestimmt im Einzelfall. Ich kann ja jetzt nicht für alle Menschen sprechen, und das werden Leute auch schon öffentlich gesagt haben, es ist für sie gut und hat ihnen sozusagen sowas wie Erlösung gebracht. Aber in vielen Fällen stimmt es auch nicht, und zudem dürfte ja ein Staat sich auch nicht an dieser emotionalen Ebene orientieren.
Hm. Ja, natürlich, weil das ist eine ziemlich, hat viel zu tun mit dieser sehr archaische, oder wie heißt das? Ich weiß es nicht, diese Rache, eigentlich hatten manche Städte, aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel in manchen Kulturen in Südamerika es gab diese Idee, wo man, wenn jemand andere Menschen getötet haben, zum Beispiel früher vor der Kolonialisierung, die hatten diese Idee, dass du darfst diese Menschen nicht töten, weil dieser Mensch muss für die Familie arbeiten. Für die Familie so bezahlen diese ganze Schmerz und diese ganze Sachen. So, diese Person musste eigentlich wieder gut machen. So, die Todesstrafe war nicht so ein Ding für zum Beispiel, wenn du andere Menschen tötest.
Also nicht der Gedanke Auge um Auge im Sinne von, ich sehe jetzt ja immer kurz Blut und dann ist das Ganze vergolten, sondern eher, es gilt diesen Menschen zu ersetzen, was die Arbeitskraft und die Leistung etc. angeht.
Ja, ganz genau. Du musst einfach irgendwie wieder gut machen oder so. Ne?
Naja gut, wie will man jetzt das wieder gut machen, wenn man einen Menschen getötet hat? Das geht ja nicht. Aber gerade dieses Auge in Auge, danke Matthias, dass du es sagst, das gute Stichwort, das kann man auch ganz anders betrachten. Das kann man auch interpretieren als eben eine Ebene, nicht noch weiter zu gehen. Also bleiben wir jetzt mal bei diesem Beispiel Mord. Das ist ja nun das nicht die einzige Urteilsbegründung für Todesstrafe. Dazu kommen wir ja später auch noch. Aber wenn wir jetzt mal beim Mord bleiben, kann man Auge um Auge auch so interpretieren. Ich darf als reagierende, eben in dem Fall als Justizsystem, nicht unmäßig über die eigentliche Tat gehen. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ein Mord und jetzt wird der Mörder hingerichtet und dann ist der Mord vergolten. Aber es ist ja auch keine gleiche Ebene. Also eine Einzelperson, die tötet, ist nicht ein Staatsapparat, der tötet. Von daher kann man das eben nicht auf eine Stufe stellen. Und es wäre ja eigentlich auch völlig absurd. Ich habe mir das mal so durch den Kopf gehen lassen, wenn ein Staat jetzt argumentiert, sie haben aus niederen Beweggründen in emotionalem Ausnahmezustand, in völliger Verblendung, moralisch verwerflich getötet. Ich als Staatsapparat aus niederen Beweggründen im emotionalen Ausnahmezustand töte zurück, sozusagen. Es ist ja gar nicht so, wie ein Staat eigentlich auch wahrgenommen werden will. Ein Justizsystem darf sich ja nicht von Emotionen leiten lassen und nicht von solcher Art von Motivation.
Das heißt, beim Staat steht dann sozusagen eine rationale Entscheidung dahinter. Ich töte dich. Und das wäre schon eine Steigerung zum, ich sag mal, Töten in emotionaler Verblendung.
Genau, das dreht ja die Spirale einfach nur rauf.
Ja. Ich würde vorschlagen, wir spielen noch ein Stück Musik und stellen uns danach dann die Frage, was muss ich eigentlich tun, um zum Tode verurteilt zu werden? Und wo muss ich das tun? Bis gleich.
Hi, alle zusammen. Hier, wir sind wieder in der Weltfunk. In Free FM 102,6 MHz mit Rita von Amnesty International. Und unser Thema heute ist die Todesstrafe. Wir haben gerade gesprochen, warum eigentlich? Was sind diese Gründe davor? Die sind nicht so logisch, natürlich. Jetzt sprechen wir weiter.
Wir fragten uns, wenn wir zurück zu den Gründen kommen, warum es die Todesstrafe gibt, vielleicht zu den Gründen, warum sie denn speziell einzelnen Personen verhängt wird, im Sinne von, was sind Straftatbestände, was muss ich tun, um die Todesstrafe aufgebürdet zu bekommen? Also natürlich andere Menschen umbringen, vielleicht sogar viele andere Menschen umbringen. Aber ich denke, das ist nicht der einzige Straftatbestand, der im Zweifel zur Todesstrafe führt. Wahrscheinlich kommt es auch noch darauf an, wo ich mich befinde.
Ja, Mord fällt einem immer als allererstes ein, das stimmt. Aber es gibt zum Beispiel viele Länder, die auch wegen Drogendelikten Hinrichtungen durchführen, dabei oft natürlich auch nicht gerade die großen Drahtzieher erwischen, sondern die sogenannten kleineren Fische. Was jetzt insofern nicht so relevant ist, sage ich mal, weil ich meine, auch bei den großen Fischen stellen wir uns ja ganz, ganz deutlich gegen die Todesstrafe. Aber auch zum Beispiel Wirtschaftskriminalität, Korruption ist in China ein Thema. Von China hatte ich schon gesagt, es ist ein großes Dunkelfeld, aber es spielt da eben eine große Rolle. Es gibt ja für viele Menschen, die nicht die herkömmlich sexuelle, heterosexuelle Ausrichtung haben, Länder, die sehr gefährlich für sie sind, da kann es sein, dass die Todesstrafe verhängt wird. Religionszugehörigkeit ist tatsächlich im Iran teilweise ein Thema. Da gibt es den sehr schwierig zu greifenden Begriff Verdorbenheit auf Erden, wie auch immer man den jetzt definieren mag, in denen eben sowas wie sexuelle Orientierung oder auch religiös unerwünschtes Verhalten zur Todesstrafe führen kann.
Ja. Das ist eigentlich ziemlich breit gefächert. Also mir war bewusst, dass in Teilen der Welt der Umgang mit Drogen sehr, sehr stark kriminalisiert ist, dass es direkt zur Todesstrafe führt. Wow. Ich entnehme dem aber auch, dass es viel um Moral geht. Glauben, sexuelle Orientierung, viel Moral, würde ich behaupten.
Ja, und dadurch hat natürlich auch ein Staat, der für derlei Sachen die Todesstrafe verhängt, einen riesigen Spielraum. Also da ist eben ein großes Interpretationsfeld. Wie gesagt, ich kann nur noch mal sagen, auch in Fällen, wo nicht viel Interpretationsspielraum da ist, sind wir ja ganz, ganz deutlich gegen die Todesstrafe. Aber gerade sowas wie Verdorbenheit auf Erden ist ja ein Begriff, der schwer zu greifen ist. Dann gibt's auch die Begrifflichkeit, ich krieg's jetzt gerade nicht wörtlich genau hin, aber eben sozusagen staatsschadende Dinge, wo jetzt sowas wie Spionage reinfällt. Es gibt ja auch die Militärgerichte, die in manchen Ländern, zum Beispiel in Myanmar, sozusagen in der Militärjustiz Todesurteile aussprechen. Und Spionage oder staatsschädigendes Verhalten, sowas, wo dann wahrscheinlich in China auch das Korruptionsdelikt dazu gehört, ist auch was, was einen relativ großen Spielraum bietet für Menschen, die andere auch ausschalten wollen. Ne? Und da wären wir dann eben auch in dem weiten Bogen dahin, viele Leute, für die Amnesty sich einsetzt, jetzt nicht automatisch im Zusammenhang mit Todesstrafe. Aber viele Menschen sind ja Menschen, die sich in einer Weise verhalten, die ihrem eigenen Staatsapparat nicht so passt. Eben sowas wie kritische Journalistinnen, kritische Kulturschaffende, Menschenrechtsanwälte und so. Und da ist natürlich schnell mal eben auch ein Delikt so ein bisschen entwickelt, ne?
Das heißt, die Todesstrafe dient zum Teil dann auch dazu, ich sag mal, unliebsame Personen auch mal loszuwerden.
Könnte man jetzt als Unterstellung formulieren, aber auf der anderen Seite gibt sie einfach einen ziemlich großen Handlungsspielraum an die Hand, ne?
Ja. Jetzt hat Amnesty demnächst die beiden Veranstaltungen, in denen es natürlich auch um, ich sag mal, aktuelle Beispiele gehen wird. Worum geht es denn da konkret? Und gibt es aktuelle Beispiele, wir haben sie am Anfang kurz genannt, die man vielleicht noch ein bisschen näher erläutern kann?
Also in unseren beiden Veranstaltungen, ich wiederhole hier gerade nochmal, am 28. November im Obscura, der Film Sieben Winter in Teheran, geht es ja um die junge Frau Rayhane Jarbari, die hingerichtet wurde, nachdem sie in Notwehr ihren Vergewaltiger getötet hatte. In der Veranstaltung am 30. November im Haus der Nachhaltigkeit geht es um Mumia Abu-Jamal, der seit über 40 Jahren im Gefängnis ist, davon 20 Jahre etwa im Todestrakt saß. 1981 war der Vorfall, aufgrund dessen er inhaftiert wurde, der nach wie vor seine Unschuld beteuert und ein sehr, sehr prominenter politischer Gefangener ist. Er ist selber Radiomoderator, Journalist, Autor, hat viele Texte geschrieben und es gibt auch Bücher, die praktisch mit seinen Texten entwickelt wurden. Und dieser Abend ist eine Mischung aus Vortrag, Lesung und Gespräch eben zu seinem Fall und gleichzeitig eben auch um das Justizsystem in den USA und die Todesstrafe als Mittel, um Menschen ja in ihre Schranken zu weisen, sage ich mal negativ. Was viele von Ihnen sicherlich gehört haben, ganz, ganz aktuell, ist dieser sehr traurige Fall von Jamshid Shammat, dem Herrn, der Iraner ist, auch die deutsche Staatsbürgerschaft hatte und am 28. Oktober hingerichtet wurde. Mittlerweile gibt es ja manchmal Medienmeldungen, die sagen, er starb vor seiner Hinrichtung. Aber zumindest war das Todesurteil für ihn verhängt worden und am 28. Oktober ist er gestorben. Genau, da geht es eben auch um diese Thematik, wie sehr schützt mich die deutsche Staatsbürgerschaft? Und das ist eben wieder auf sehr grausame Weise gezeigt worden, selbst die deutsche Staatsbürgerschaft schützt einen nicht in manchen Staaten. Ich meine, es soll ja kein Ranking von schlimmerer oder weniger schlimmer Todesstrafe hier gemacht werden. Auch Menschen, die sie nicht haben, sollen ja nicht zum Tod verurteilt und hingerichtet werden. Aber es ist eben ein Beispiel, das nochmal sehr, sehr nah an unsere eigene Geschichte hier geht. Ein Mensch, der hier Verwandtschaft hat, der hier Kontakte hatte, für den sich auch von hier Organisationen eingesetzt haben, ist trotzdem hingerichtet worden.
Was wurde denn ihm konkret vorgeworfen?
Ihm wurde die Mitarbeit sozusagen, die Teilnahme an einem Bombenattentat zugesprochen, aber er hatte stets geleugnet und es ist auch stark, also es wird sehr vermutet, dass Teilgeständnisse oder Aussagen auch unter Folter zustande gekommen sind.
Ich glaube, also
wir reden öfter mal von erzwungenen Geständnissen. Ne?
Ja. Ich glaube, er war da gegen die Regierung in Iran, glaube ich. Oder? Ich glaube, er war ein Regierungskritiker und wollte, dass die Monarchie wiederkommt oder so.
Also er war Regierungskritiker, der von außerhalb des Irans versucht hat, auf die Republik Iran Einfluss zu nehmen und sie mehr den, also in die Richtung zu bringen, die Menschenrechte besser zu achten. Und das ist natürlich was, was ihn auch in Gefahr gebracht hat. Man muss sagen, viele Menschen, die sich eben für sowas einsetzen, sind natürlich auch in hoher Gefahr. Innerhalb ihres Landes sowieso, aber auch außerhalb der Landesgrenzen. Auch ein Thema, mit dem wir bei Amnesty immer wieder zu tun haben.
Wenn wir schon beim Thema sind, was kann denn Amnesty konkret in solchen Fällen tun? Wenn jetzt Amnesty, sag ich mal, bemerkt, da sitzt jemand in einer Todeszelle oder steht kurz vor der Verurteilung zum Tode oder kurz vor der Vollstreckung der Todesstrafe. Was macht man in so einem Fall?
Also unsere Hauptaufgabe, könnte man da sagen, liegt darin, sehr, sehr viel Öffentlichkeit zu erzeugen. Also in die Breite gehen, an ganz viele Stellen diese Informationen hintragen. Deshalb sind wir ja auch immer daran interessiert, irgendwie uns in der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Wir sind da ganz froh, mit diesem Aktionstag auch wieder zwei Möglichkeiten zu haben. Zum einen gibt es die Aufforderung an alle da draußen, sich einzusetzen gegen solche Urteile, gegen die Todesstrafe, gegen Menschenrechtsverletzungen. Das heißt, wir arbeiten viel mit Petitionen, mit Appellbriefen und derlei Sachen. Nun sagen manche, naja, das sind ja nur Bitten, da kann ja jemand machen, was er will. Irgendein Mensch, der im Justizapparat viel zu sagen hat, irgendein staatslenkender, eine staatslenkende Person oder sowas, aber Amnesty weist auch immer wieder die Staaten auf die Gesetze hin. Die Staaten brechen ja an vielen Stellen die Gesetze. Ne? Also wir haben auch ganz viel zu tun mit Vorfällen, wo Menschen eben auch während ihrer Gerichtsverhandlungen Situationen hatten, die einfach nicht staatsrechtlich sind. Ich sitze da und habe keinen Dolmetscher und ich verstehe gar nicht, was über mich gesprochen wird. Ich habe vielleicht eine geistige Einschränkung und kann dem gar nicht richtig folgen. Menschen, die eben unter Folter zu Geständnissen auch gezwungen werden, Menschen, die keinen Rechtsanwalt haben, was eigentlich eine Vorschrift wäre. Also Sachen, und auch das wird immer dokumentiert, um zum einen sich direkt für Personen einzusetzen, eben auch wirklich mit diesen Appellbriefen und Ähnlichem, aber gleichzeitig auch immer wieder diesen Finger in die Wunde zu legen, wo einfach Rechtsstaatlichkeit verletzt wird.
Nun ist ja die Person Mumia Abu-Jamal, der in der Todeszelle saß, sehr lange Jahre im Gefängnis immer noch sitzt in den USA. Das ist so eine Art Symbol geworden für diese Todeszellengeschichte in den USA. Die Band Rage Against the Machine ist bekannt geworden, dass sie sich dafür eingesetzt hat, für ihn eingesetzt hat. Man kann T-Shirts kaufen mit seinem Konterfei drauf. Ist er denn immer noch so ein Symbol für diese ganze Geschichte? Ich meine, er sitzt jetzt schon Jahrzehnte im Gefängnis. Also das, oder andersherum gefragt, taugen solche Geschichten als sozusagen als Heldengeschichten? Kann man sowas überhaupt sagen?
Was heißt Heldengeschichten? Sagen wir mal so, ein Thema ist natürlich leichter vermittelbar, wenn man eine Person hat, von der man erzählen kann, von deren Leben man erzählen kann. Es berührt natürlich auch immer eine emotionale Seite mit und macht die ganze Sache persönlicher und begreifbarer fürs Publikum, sage ich mal, wenn man solche Geschichten hat. So gesehen ist er natürlich ein Protagonist, der für unsere Zwecke sinnvoll dieses Thema transportieren kann. Ja.
Ja, natürlich.
Und es ist auch erst jetzt wieder ein Buch über ihn rausgekommen. Also wir hatten eine Lesung dazu letztes Jahr im März. Ein Buch, in dem auch Texte, die er geschrieben hat, praktisch zusammengefasst und ergänzt und noch mit Begleittexten versehen sind. Das heißt, er ist schon relativ prominent, weil er sich ja eben auch so äußert, weil man von ihm Texte hat.
Ja. Ich schlage vor, wir spielen noch ein Stück Musik und kommen dann mehr oder weniger zum Ende. Schauen nochmal, was denn jeder Einzelne oder jede Einzelne auch tun kann. Falls er oder sie das Thema auch bearbeiten möchte, wenn man dann gegen die Todesstrafe ist. Ja, und sagen wir, hören uns gleich wieder.
Weltfunk.
So Leute, wir sind hier in Weltfunk, die politische Sendung von Free FM, 102,6 MHz. Und unser Thema heute, die Todesstrafe. So, du hattest, Mats, eine Frage jetzt.
Ich habe eine Frage, ich habe total viele Fragen, aber ich habe vor allem eine Frage. Oder ich habe eine Feststellung. Die Todesstrafe ist in vielen Regionen der Welt noch ein riesiges Thema. Bei uns scheint sie das nicht mehr zu sein. Seit wann eigentlich nicht mehr? Also es ist ja nicht so, als ob in Deutschland nie die Todesstrafe verhängt wurde. Hier gab es ja schon auch relativ lange die Todesstrafe. Die gab es in der Weimarer Republik noch. Die gab es während dem Nationalsozialismus natürlich noch. Es gab die Nürnberger Prozesse, in denen auch Todesurteile gefällt wurden. Wann hat denn hier das eigentlich aufgehört mit der Todesstrafe?
Ja, die Zahl mag jetzt manche Leute verwundern. Es war 1981. Und zwar war das eine Person, die im militärischen Kontext gearbeitet hat und in Leipzig wegen sowas wie Hochverrat und Spionage getötet wurde.
Das heißt, das letzte Urteil, das letzte Todesurteil, das hier in Deutschland vollstreckt wurde, 1981 noch.
Genau.
Vor 43 Jahren.
Das ist das Jahr, in dem Mumia Abu Jamal eingesperrt wurde. Das,
stimmt, ja.
Ich glaube, wir hatten das Jahr 1981 gerade eben schon mal gehört. Das heißt, eigentlich noch nicht so lange her, dass ich auch in Deutschland zum Tode verurteilt werden konnte und auch hingerichtet werden konnte.
Ja, ich meine, wir hatten damals zwei Staaten, aber wenn man Deutschland als Land mit der gleichen Sprache, der gleichen Kultur, der gleichen humanistischen Ausrichtung und sowas anguckt, ja, 1981.
Ist denn das Thema Strafmündigkeit, also wenn ich das mal noch anschneiden darf, klar, es werden Erwachsene zum Tode verurteilt, werden auch Minderjährige zum Tode verurteilt?
Tatsächlich werden Minderjährige zum Tode verurteilt, das ist aus dem Iran bekannt. Die Hinrichtungen selber sind von dort, soweit ich weiß, nicht bekannt an Minderjährigen, aber es verstößt gegen internationales Recht, Menschen zum Tod zu verurteilen, die die Tat zu einer Zeit begangen haben, wo sie noch nicht volljährig waren. Und das wird in diesem Land gebrochen, ja.
Wir hatten auch relativ zu Anfang angesprochen, dass die Zahl der Länder sinkt, in denen die Todesstrafe angewandt wird. Sinken denn dementsprechend auch die Zahlen, die absoluten Zahlen an durch die Todesstrafe getöteten Menschen?
Nee, tatsächlich leider nicht. Also insgesamt, rein politisch gesehen, könnte man Hoffnung schöpfen und sagen, die Todesstrafe wird weiter zurückgedrängt, die Anzahl der Länder, die sie anwendet, sinkt, die Anzahl der Länder auch, die anfängt, Verträgen beizutreten, dass man zumindest mal ein Moratorium macht oder die Todesstrafe für Friedenszeiten aus den Gesetzen streicht oder sowas. Da gibt es ein paar positive Entwicklungen. Tatsächlich steigt aber die Zahl der Hinrichtungen. Also nur mal im Groben, Iran ist ein Thema, das uns jetzt immer wieder begegnet. Da haben in 2023 sind 853 Hinrichtungen nachgewiesen mit einer wahrscheinlich ziemlichen Dunkelziffer, die noch draufkommt leider. Im Jahr davor gibt es eine Zahl mit 500. Tut mir leid, ich weiß gerade den Rest der 500 nicht mehr, aber also es war deutlich, deutlich weniger. Das heißt, da ist die Todesstrafe im Moment ziemlich auf dem Vormarsch. Es ist sowieso nach China das Land, wo die meisten Hinrichtungen dokumentiert sind. Danach kommt Saudi-Arabien, Somalia, USA. Ja.
Das ist eigentlich ein spannender Zusammenhang, möchte ich so trocken einfach gerade mal feststellen. Gründe gibt es sicherlich verschiedenste. Wir müssen leider so langsam zum Ende kommen. Ich möchte es mir aber nicht nehmen lassen, zum Ende noch zu fragen, was kann man denn als einzelne Person tun, wenn man was dagegen machen will? Also wenn ich jetzt sage, ich habe was gegen die Todesstrafe, was kann ich tun?
Also ich kenne eben die Vorgehen von Amnesty International. Ich habe das gerade schon mal geschildert. Wir haben ja hier auch unsere Ortsgruppe in Ulm, Ensingerstraße 21. Wir treffen uns immer montagabends, wobei wir uns oft nur online treffen. Aber man kann uns anschreiben und sich den Link schicken lassen, um dann eben auch online an diesen Sitzungen teilzunehmen. Man kann sich auch einfach zwischendrin melden und sagen, ich interessiere mich für Mitarbeit bei Amnesty. Wie kann ich denn Kontakt zu euch aufnehmen? Und dann melden wir uns zurück und schauen, dass es alles so seinen Gang geht. Was wir machen, habe ich schon erzählt, wir versuchen Öffentlichkeit herzustellen. Ganz viel eben über Petitionen, Appellbriefe. Da gibt es auch Möglichkeiten, das online selber zu machen. Also ich meine, wenn man sich jetzt keiner Gruppe anschließen kann, möchte, kann man auch bei www.amnesty.de gucken. Und da gibt es eine breit gefächerte Möglichkeitspalette, wo man eben auch selbst sich an Online-Petitionen und so beteiligen kann. Wenn man sich so richtig, richtig einarbeiten will, hängt man sich ins Thema rein und tritt einer Gruppe bei, die eben auch solche Aktionen quasi entwickelt. Und Amnesty auf der professionellen Ebene, sage ich mal, die ja sehr gering ist, also wir sind hier vor Ort ja nur rein ehrenamtlich aufgestellt, aber Amnesty selber, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, schaut sich ja eben auch immer wieder sehr genau die ganzen rechtlichen Situationen an, beobachtet Vorgänge in den Ländern und entwickelt daraus eben die Forderungen, die alle so gegen die Verhängung der Todesstrafe formuliert werden.
Danke für diese ganzen Empfehlungen. Und vor allem auch danke jetzt zum Schluss, dass du da gewesen bist und mit uns über dieses sehr emotionale oder emotional schwierige Thema, finde ich, zu sprechen. Und danke für die Vorstellung der Veranstaltungen, die vor uns stehen.
Ja, ganz herzlichen Dank für eure Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Aktionstag Cities for Life mit den Veranstaltungen am 28. und 30. November hier platzieren können und überhaupt eben dieses Thema mal so ein bisschen in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Sie ist einfach nicht weit weg, diese Thematik. Und es hat ja auch was damit zu tun, wie demokratisch sich ein Staat präsentiert. Und Demokratie, hören wir und sehen wir jetzt gerade an vielen Stellen, ist ein Pflänzchen, das man gut pflegen muss. Und damit möchte ich mich jetzt bedanken und verabschieden.
Dankeschön.
Danke auch von unserer Stelle. Und auch von unserer Stelle ein Tschüss und bis in 4 Wochen, würde ich sagen.
Ganz genau. Einen schönen Abend. Alle zusammen.
Wir hören uns. Tschüss.